Deutschlandfunk, das war der Tag.
Im Studio Philipp May, schönen guten Abend. An dieser Reform scheiden sich die Geister, die umstrittene EU-Urheberrechtsrichtlinie. Sie ist heute vom Europaparlament abgesegnet worden, doch die Kritiker verstummen nicht. Wir sprechen gleich mit einem von ihnen, dem Hauptgeschäftsführer des Digitalverbandes Bitkom, Bernhard Rohleder. Außerdem gleich eine gemeinsame Linie im Umgang mit China, dringend gesucht. Staatspräsident Xi zu Besuch bei Macron, Merkel und Juncker. Und Mord auch im zweiten Anlauf, das Urteil im Berliner Rat. Der Gaza-Prozess bleibt bestehen. Aber wir starten in Straßburg. Selten wurde über eine EU-Richtlinie so gestritten, geschimpft, beleidigt, gedroht. Es geht um die Reform des EU-Urheberrechts auf der Seite der Befürworter, Künstler, Autoren, Verlage. Auf der Seite der Gegner, die großen sozialen Internetplattformen wie Google und Facebook, aber auch Millionen, zumeist junge Internetnutzer, die ihre Freiheit im Netz bedroht sehen. Heute nun der vorläufige Showdown im EU-Parlament mit einer erwartbar hitzigen Debatte und am Ende einem erstaunlich klaren Votum. Paul Vorreiter war in Straßburg dabei.
Ein schwarzer Tag für das Internet, ein guter Tag für Kreative. Die Deutungen über das Ergebnis der Abstimmung über die Urheberrechtsreform klaffen weit auseinander. Und allmählich scheinen auch die Nerven blank zu liegen, wie die emotionale Debatte im Europaparlament vor der Abstimmung zeigte. Julia Reda von der Piratenpartei, bekannteste Gegnerin des Artikel 11 und 13, hielt ihre Rede unter Störrufen.
Niemand will die politische Verantwortung übernehmen für Uploadfilter, die mit Artikel 13 kommen. Dafür stimmen wird die Bundesregierung trotzdem. Liebe Kollegen, ich bitte Sie, Sie haben alle Ihre Zeit. Ich möchte bitte auch meine Rede halten dürfen. Dankeschön. Frau Vorsitzende, ich warte, bis sich die Kollegen beruhigt haben.
Excuse me, Madam Reda, is Herr Brock, bitte.
Julia Reda lieferte sich ein Wortgefecht mit Daniel Kaspari von der CDU, dem letztlich das Mikrofon abgedreht wurde. Es ging um den Vorwurf, Protestierende in Deutschland seien gekaufte Demonstranten.
Damit habe ich ausdrücklich nicht die tausenden jungen Menschen gemeint und die tausenden Menschen
Mr.
gemeint,
Kaspari,
die auf die Straße gehen, die
Herr
vom Recht Kaspari, auf Demonstration
bitte.
Gebrauch machen.
Mr.
Ich werde
Kaspari,
das immer verteidigen, weil ich überzeugter
seconds.
Demokrat bin.
Okay.
Aber wenn die Frankfurter
Sir.
Allgemeinen Zeitung in einem Artikel mit der Über...
Obwohl die Proteste es ins Parlament geschafft haben, eine knappe Mehrheit der Abgeordneten votierte gegen die Annahme von Änderungsanträgen, mit denen die umstrittenen Artikel 11 und 13 hätten gestrichen werden sollen. Über die Reform als Ganzes stimmte das Parlament mit solider Mehrheit zu. Ganz zur Zufriedenheit des Berichterstatters der Urheberrechtsrichtlinie im Europaparlament, Axel Voss von der CDU.
Ich weiß, dass viele, insbesondere die aktiver sind im Internet, höchstwahrscheinlich ob dieses Ergebnisses jetzt etwas frustriert sind. Nur auch denen möchte ich zurufen, so schlimm, wie es in den letzten Tagen oder Wochen ausgemalt worden ist, wird es gar nicht.
Der beschlossene Text sieht nun ein europäisches Leistungsschutzrecht für Presseverleger vor, mit dem Anbieter wie Google News dazu gebracht werden sollen, Lizenzen für Textausschnitte einzuholen, sollten sie diese auf ihren Seiten anzeigen. Artikel 13 sieht vor, dass bestimmte Plattformen für die von den Nutzern hochgeladenen urheberrechtlich geschützten Inhalte grundsätzlich haften. Das soll sie ebenso dazu anspornen, Lizenzen abzuschließen. Jedenfalls sollen die Anbieter demonstrieren, dass sie sich nach besten Möglichkeiten um solche Lizenzen bemüht haben und versucht haben, zu verhindern, dass unlizenzierte Inhalte auf den Seiten erscheinen. Ausgenommen von dem Artikel sollen Plattformen sein, die jünger sind als 3 Jahre und weniger als 10 Millionen Euro Jahresumsatz machen, sowie eine gewisse Grenze an monatlichen Nutzern nicht überschreiten. Damit soll Startups geholfen werden. Ausnahmen hin oder her, die Kritiker bemängeln, die Plattformen werden um sogenannte Upload-Filter, also eine Software zum Erkennen der urheberrechtlich geschützten Inhalte, nicht umhinkommen. Das Problem dabei, die Technik gilt als unpräzise, so dass sie geschützte Inhalte von zulässigen Verfremdungen, Parodien und Memes nicht zuverlässig unterscheiden kann. Nach der Entscheidung ist offenkundig, in der Debatte steckt noch Musik. Gegner des Artikel 11 und 13 hoffen, dass bei der formellen Zustimmung im Rat, die am 9. April voraussichtlich sein wird, die Bundesregierung die Urheberrechtsreform als Ganzes ablehnt. Damit steigt der Druck auf Bundesjustizministerin Katharina Barley, deren Ressort an der Urheberrechtsreform federführend mitverhandelt hat. Die SPD-Politikerin lehnt die umstrittenen Aspekte der Reform ab, stimmte aber dem zugrunde liegenden Text aus Koalitionsraison zu. Die CDU verbreitet die Hoffnung, durch nationale Bestimmungen Upload-Filter überflüssig zu machen. In den Abendstunden trendete auf Twitter der Hashtag Geht wählen. Damit dürfte die Urheberrechtsreform auch zum Thema für den Europawahlkampf werden.
Aus Straßburg, Paul Vorreiter. Und auch in Berlin war das Votum des EU-Parlaments natürlich das große Thema. Schließlich, wir haben es gerade gehört, liegt der Ball jetzt wieder im Feld der nationalen Politiker. Über die Reaktionen aus Deutschland berichtet Matthias von Lieben.
Überfällig und wichtig sei die Reform, heißt es in Berlin bei den einen, ein schwarzer Tag für das freie Netz bei den anderen. Bundesjustizministerin Katharina Barley hält die Neuregelung für notwendig, bedauert jedoch zugleich, dass sich das EU-Parlament nicht explizit gegen die sogenannten Upload-Filter positioniert hat. Die Neuregelung, so die Warnung der Sozialdemokratin, dürfte nicht zu Lasten der Meinungsfreiheit gehen. Barley hatte sich öffentlich immer gegen Upload-Filter ausgesprochen, Mitte Februar der Reform des Urheberrechts in der Bundesregierung allerdings zugestimmt. Kulturstaatsministerin Monika Grütters von der CDU sieht in der Reform einen echten Erfolg für kulturelle und journalistische Vielfalt. Es sei notwendig, große Plattformen stärker in die Verantwortung zu nehmen. Die CDU-Spitze pocht nun auf eine Umsetzung in Deutschland. Allerdings will auch sie die umstrittenen Upload-Filter vermeiden, wie CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak auf Twitter schrieb. Im Koalitionsvertrag lehnen Union und SPD Upload-Filter als unverhältnismäßig ab.
Ein rabenschwarzer Tag heute für ein freies Internet.
So die Reaktion von FDP-Generalsekretärin Nicola Baer. Das Ergebnis der Reform werde nun sein, dass Plattformen von Unternehmen eine Upload-Infrastruktur kaufen müssten.
Das heißt, es entsteht eine flächendeckende Sperrinfrastruktur.
Auch die Grünen kritisieren die drohenden Filter und bemängeln, dass die Reform Unsicherheiten für Nutzer und kleinere Anbieter von Inhalten enthalte. Die Linke sieht in dem Ergebnis eine bittere Niederlage für all jene, die sich für ein freies Internet und einen sinnvollen Interessensausgleich im Urheberrecht einsetzen. Auch Vertreter von der AfD warnten vor Zensur im Internet. Freude über die Reform herrscht beim Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger, beim Deutschen Kulturrat, der Gewerkschaft Verdi und dem Deutschen Journalistenverband.
Gemischte Reaktionen nach dem Jahr des Europaparlaments zur Reform des Urheberrechts. Matthias von Lieben berichtete aus Berlin. Und am Telefon ist jetzt Bernhard Rohleder, Hauptgeschäftsführer des Verbandes der Digitalunternehmen Bitkom. Auch er ein Kritiker der neuen Urheberrichtlinie. Schönen guten Abend, Herr Rohleder.
Schönen guten Abend, Herr May.
Stimmen Sie jetzt auch ein in den Chor derer, die das absehbare Ende der Meinungsfreiheit im Netz beklagen?
Nun, die Meinungsfreiheit ist im Grundsatz sicherlich dadurch nicht gefährdet, aber wir greifen tief in sie ein. Und das macht uns sehr nachdenklich, wenn wir sehen, mit welcher Ignoranz und Arroganz hier über die Meinung vornehmlich junger Menschen, sehr internetaffiner junger Menschen, hinweggegangen wurde, ohne, ich meine, sehenden Auges auch darauf zu blicken, was man tatsächlich tut.
Gut, aber jetzt kann man ja auch auf der anderen Seite sagen, diese Reform räumt Künstlern, Verlagen und Autoren auch in Zukunft deutlich mehr Rechte über ihr geistiges Eigentum ein gegenüber den großen Plattformen Facebook, Google und Co., die Milliardengewinne einstreichen. Wo ist da der Skandal?
Die Autoren haben ja nicht mehr Rechte, als sie vorher hatten. Es werden nur die Plattformen jetzt zusätzlich in die Verantwortung genommen.
Okay, mehr Handhabe, um es mal so zu formulieren.
Ja, auch das weiß ich nicht. Also es gab ja bislang und gibt bis heute das Verfahren Notice and Takedown. Dort, wo es echte Urheberrechtsverletzungen gibt, kann verlangt werden und wird verlangt, dass diese Inhalte aus dem Internet entfernt werden. Das tun die Plattformen auch. Und die echten Probleme, die man dort hat, wo Geld verdient wird mit dem illegalen Upload von Inhalten von kriminellen Organisationen, die werden damit ohnehin nicht gestoppt.
Woran machen Sie das fest? Warum glauben Sie das?
Nun, da reden wir über Server, die irgendwo in der Karibik stehen. Sie kennen vielleicht Kino.to, also Server, wo es zu kommerziellen Zwecken illegale Kopien gibt in sehr hoher Qualität. Das war in der Vergangenheit schon kriminell, das ist weiterhin kriminell und entzieht sich völlig der Richtlinie in der jetzt überarbeiteten Fassung.
Wie kommt es denn, dass jetzt sich so viele professionelle Musiker, Autoren sehr freuen, weil sie sagen, sie haben jetzt tatsächlich die berechtigte Hoffnung, über das Internet Erlöse mit ihren Kompositionen zum Beispiel zu erzielen, was sie vorher nicht hatten?
Nun, ich wüsste nicht, auf welchem Weg diese Erlöse erzielt werden sollten. Ja, es gibt ja jetzt ein neues Leistungsschutzrecht. Es gibt in Deutschland seit 2013 bereits ein Leistungsschutzrecht, das zu keinerlei Einnahmen für die Verlage oder für die Autoren geführt hätte. Was jetzt passiert ist, dass alle Inhalte zunächst mal geprüft werden, bevor ein Upload möglich ist. In Klammern, es werden in der EU täglich mehr als 1 Milliarde Uploads getätigt. Und dann verschwinden diese Inhalte eben aus dem Internet beziehungsweise tauchen dort erst gar nicht auf. Das heißt aber ja nicht, dass ein Autor dadurch zusätzliche Einnahmen erzielt, sondern das heißt schlichtweg, dass ein junger Mensch, der zum Beispiel einen Song nachspielt, dieses nicht mehr als Video bei YouTube veröffentlichen kann, weil er damit tatsächlich gegen Urheberrechte verstößt. Aber deshalb hat ein Autor, derjenige, der den Song im Original geschrieben hat, ja nicht von heute auf morgen mehr Geld. Mhm. Beim Autor kommt davon nichts an.
Mhm. Aber kann es nicht auch sein, dass der Protest deswegen so groß ist, weil sich eben alle schon an das Anything Goes, und zwar gratis, im Netz gewöhnt haben?
Im Netz gibt es kein Anything Goes. Ich glaube, es gibt viele Vorurteile und auch Fehlinformationen darüber. Es gilt Notice and Takedown. Mhm. Wir müssen aber überlegen, wo entsteht denn überhaupt ein Schaden? Entsteht bei einem erfolgreichen Popkünstler ein Schaden dadurch, dass ein 13-jähriges Mädchen oder ein 13-jähriger Junge in schlechter Qualität diesen Song nachspielt? Ich würde sagen, nein, sondern es ist förderwürdig, dass auf dem Weg vielleicht zusätzliche Motivation auch für junge Menschen entsteht, sich mit Musik aktiv zu befassen, und eventuell gibt es sogar kostenlose Werbung für den Originalsong.
Also Sie sagen jetzt, im Prinzip hätte es überhaupt gar keine neue EU-Urheberrechtlinie gebraucht, weil die Gesetze, die wir so haben, die sind ausreichend.
Wir haben ausreichende Gesetze, ausreichende Verfahren. Was uns fehlt, ist Unrechtsbewusstsein bei jungen Menschen. Und an der Stelle sollten wir ansetzen. Was jetzt passiert ist, ist eine enorme Entfremdung, ein echter Riss zwischen dem politischen Establishment, auch dem etablierten Kulturbetrieb und jungen internetaffinen Menschen. Und wir brauchen eigentlich das Gegenteil. Wir brauchen mehr Verständnis beider Seiten und darauf sollten wir uns jetzt konzentrieren.
Jetzt ist aber vor allen Dingen dieses Unverständnis in Deutschland sehr groß gewesen, auch vor allem das Unverständnis der Internetgemeinde. Hier ist der Protest massiv gewesen. In den meisten anderen EU-Ländern waren die Befürchtungen weniger groß. In Frankreich beispielsweise ist eine klare Mehrheit, glaube ich, für die EU-Urheberrechtsreform. Sind die alle nicht so weitsichtig wie hier?
Und die Situation in Frankreich kann ich von Berlin aus nicht beurteilen, aber ich kann die Sachlage beurteilen und ich kann die Rechtslage beurteilen. Und wir haben uns hier einen Bärendienst erwiesen und ich bin mir sicher, dass diejenigen, die jetzt jubeln, an ihrem Sieg, an diesem vermeintlichen Sieg noch schwer zu tragen haben werden. Es gibt auch Siege, die Pyrrhus-Siege sind und einen solchen erleben wir gerade.
Inwiefern werden Sie daran schwer zu tragen haben? Was glauben Sie, was wird passieren?
Und ich glaube, dass die Entfremdung, die wir auch bei den Freitagsdemos erleben, diese Entfremdung zwischen...
Fridays for Future, meinen Sie, gegen den Klimawandel.
Genau. Ja. Ich glaube, dass bei den Demonstrationen junger Menschen, die wir freitags erleben und dem, was wir jetzt auf der Straße gesehen haben, wo es dann auch zu Beschimpfungen von beiden Seiten kam, aber auch von dem politischen Establishment gegenüber den jungen Menschen, die als Bots bezeichnet wurden, die als gekauft bezeichnet wurden, die auch als dümmlich bezeichnet wurden, von denen man sagte, sie wissen überhaupt nicht, was sie da tun. Ich glaube, sie wissen da sehr viel mehr, was sie tun, und man muss sie dort, wo ihnen Informationen fehlen, zum Beispiel über das, was im Internet erlaubt ist, was aber auch verboten ist, dort muss man sie informieren, anstatt sie in ein Korsett zu legen und ihnen Dinge zu verbieten, die sie über Jahre liebgewonnen haben.
Jetzt haben die nationalen Parlamente 2 Jahre Zeit für eine Gesetzgebung. Die Berliner Koalition betont, sie wolle keine Upload-Filter vorschreiben. Kann das als deutscher Sonderweg funktionieren?
Internationale Entwicklungen sind mit nationalen Sonderwegen kaum irgendwo abzufedern. Wir haben ja zunächst noch ein neues Datum und es ist der 9. April. Dann trifft sich der Europäische Rat und hier ist die Bundesregierung nochmal am Zug. An ihrer Stimme hängt die Entscheidung und hier ist jetzt die Bundesregierung gefordert, an der Stelle, wo sie nochmal mehr als nur das Zünglein an der Waage spielen kann, auch aktiv zu werden. Und wir hoffen, dass das, was jetzt für Deutschland postuliert wird von der Bundesregierung, dann auch zu europäischer Politik gemacht wird.
Also glauben Sie wirklich, dass Deutschland im Europäischen Rat, der jetzt ja die finale Entscheidung treffen wird, dass Deutschland das noch verhindern wird, nachdem jetzt ein Kompromiss schon auf mehreren Ebenen ausgehandelt worden ist?
Einen Kompromiss haben wir hier nicht vorliegen. Einen Kompromiss hätten wir uns gewünscht. Was wir vorliegen haben, ist eine klare Positionierung für Urheberrechte und gegen die Meinungsfreiheit. Und wir hoffen, dass die Bundesregierung nochmal in sich geht und die EU-Ratsentscheidung am 9. April wohlüberlegt getroffen oder aber auch verschoben wird.
Jetzt muss ich doch nochmal nachfragen, ganz kurz, wo Sie gesagt haben, einen Kompromiss hätten wir uns gewünscht. Können Sie den mal skizzieren für uns?
Wir hätten uns gewünscht, dass man zu ganz anderen Maßnahmen greift, die so aussehen, dass wir junge Menschen, die tatsächlich oder vermeintlich Urheberrechte verletzen, dass wir diese jungen Menschen schlau machen und dass wir sie in die Lage versetzen, ein rechtswidriges Handeln überhaupt als rechtswidrig zu begreifen. Und das ist derzeit nicht der Fall. Wir machen einen weiten Bogen um genau dieses Thema. Wir halten Computer weiterhin aus den Schulen draußen. Es gibt keinen echten Unterricht im Fach Medienkompetenz in den Schulen, sodass die meisten Schülerinnen und Schüler überhaupt nicht wissen, was sie dürfen und was ihnen verboten ist. Und an der Stelle sollten wir ansetzen. Und das meine ich, das kann auch ein sehr guter Kompromiss sein, mit dem dann alle gut leben können.
Sagt Bernhard Rohleder, Geschäftsführer des Branchenverbands Bitkom, über die Reform des EU-Urheberrechts. Herr Rohleder, vielen Dank für das Gespräch.
Danke an Sie. Tschüss.
Und das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Man glaubt es kaum in diesen Tagen, aber Europa hat noch mehr schwierige Fragen zu lösen als nur das Urheberrecht und den Brexit natürlich. Zum Beispiel diese hier. Wir umgehen mit China und seinem Expansionsdrang. Zum einen ist das Riesenreich neben den USA wichtigster Handelspartner, aber eben auch Konkurrent in vielen Bereichen. Und nicht immer hat die EU eine gemeinsame Linie gegenüber China, das sich besonders in Südeuropa mit teuren Infrastrukturprojekten Einfluss erkauft. Das soll sich nach dem Willen von Merkel und Macron nun ändern. Gemeinsam mit EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker haben sie heute in Paris Chinas Staatschef Xi zu Gipfelgesprächen getroffen. Sabine Wachs berichtet.
Es ist die gemeinsame Sorge um ihre zukünftige Rolle in der globalen Weltordnung, die dieses ungewöhnliche Vierertreffen möglich gemacht hat. China, Frankreich und Deutschland als Motoren in Europa und die EU-Kommission selbst sehen Handlungsbedarf zur Reform der multilateralen Welt. Vor allem auch, weil sich die USA immer mehr aus diesem Gefüge verabschieden und sich auf sich selbst besinnen. So hat es durchaus Kraft, wenn Frankreichs Präsident Macron erklärt, dass mit Europa und China hier zwei der drei wichtigsten Weltwirtschaften vereint sind. Es geht darum zu zeigen, dass die Zusammenarbeit mehr bringt als die Konfrontation und wir mit Offenheit mehr gewinnen als mit Abschottung. Die EU will enger mit China zusammenarbeiten, trotz aller bestehenden Differenzen. Die gibt es auf vielen Ebenen. Das Thema Menschenrechte sprach keiner der Politiker an. Allerdings ging es um Chinas Investitionspolitik, wie etwa das Projekt der neuen Seidenstraße, die vor allem auf die süd- und osteuropäischen Länder zielt und im Ruf steht, die EU spalten zu wollen. Frankreichs Präsident Macron wählte daher klare Worte in Richtung seines chinesischen Gastes. Wir respektieren China und sind entschlossen, den Dialog und die Zusammenarbeit voranzutreiben. Und natürlich erwarten wir von unseren großen Partnern, dass sie die Einheit der Europäischen Union respektieren. Chinas Präsident Xi Jinping versprach eine respektvolle Zusammenarbeit mit Europa. Die neue Seidenstraße, erklärte er, habe das Konzept des Multilateralismus erweitert. Xi sagte zu, dass sich China unter anderem an der Reform der Vereinten Nationen oder an der Durchsetzung des Klimaschutzabkommens von Paris beteiligen werde. Auch Bundeskanzlerin Merkel betonte die Bedeutung der multilateralen Weltordnung. Diese sei als Lehre aus dem Zweiten Weltkrieg gezogen worden. 75 Jahre nach Kriegsende befände sich die Welt an einer Wegscheide.
Sind wir in der Lage, dieses multilaterale System in die veränderten Zeiten zu überführen und auch anzupassen? Oder versteinert uns dieses multilaterale System? Wird völlig unflexibel und damit wird es eines Tages historisch nicht mehr das leisten können, was es leisten muss.
Dem wollen die vier Politiker entschieden entgegenwirken.
Das wird uns nur gelingen, wenn wir auf die sich dynamischen Entwicklungen nicht so schauen, dass der Wettbewerb so verstanden wird, dass immer wenn einer gewinnt, der andere verliert. Sondern wir müssen daran glauben, dass es im multilateralen Kooperation möglich ist, dass alle davon gewinnen.
Trotz des kleinen Seitenhiebs auf US-Präsident Trump betonte Merkel, dass eine multilaterale Weltordnung ohne die USA nicht denkbar ist. Daher blickt die Kanzlerin auch mit Sorge auf den Handelskonflikt zwischen den USA und China. EU-Kommissionspräsident Juncker stellte die strategische Partnerschaft im Handel zwischen der EU und China in den Vordergrund. Beim EU-China-Gipfel am 9. April hofft Juncker auf neue Entwicklungen, was die Öffnung Chinas für europäische Firmen angeht. Der chinesische Präsident Xi hatte in seinem Statement eine weitere wirtschaftliche Öffnung seines Landes versprochen.
Sabine Wachs berichtete aus Paris. Hier ist der Deutschlandfunk mit Das war der Tag. 23.29 Uhr ist es. Zeit für unsere Kurzberichte. Im Zusammenhang mit dem Terroranschlag von Christchurch ist in Österreich die Wohnung des Sprechers der rechtsextremen identitären Bewegung durchsucht worden. Srdjan Govedarica.
Es gehe darum, mögliche Verbindungen der sogenannten identitären Bewegung Österreich zu dem Mann zu überprüfen, der in Neuseeland 50 Menschen ermordet haben soll, so ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Graz. Deshalb habe man eine Hausdurchsuchung bei Martin Sellner veranlasst. Das ist der Sprecher der sogenannten Identitären in Österreich. Grund für die Hausdurchsuchung war laut Staatsanwaltschaft eine Spende, die Martin Sellner erhalten haben soll. Sie war im Rahmen von Finanzermittlungen gegen Sellner aufgefallen und soll um die 1.500 Euro betragen haben. Der E-Mail-Absender der Spende passe zum Namen des Mannes, der wegen des 50-fachen Mordes in Christchurch verhaftet worden ist, so die Staatsanwaltschaft. Nun steht der Verdacht der Beteiligung an einer terroristischen Vereinigung im Raum. Martin Sellner selbst räumte in einem YouTube-Video ein, die Spende erhalten zu haben. Mit dem Terroranschlag und dem mutmaßlichen Täter habe er aber nichts zu tun. Laut Medienberichten hat sich der mutmaßliche Täter von Christchurch im November 2018 in Österreich aufgehalten, unter anderem in Wien, Kärnten, Salzburg und Innsbruck.
In Algerien hat sich der Armeechef für eine Ablösung des greisen Staatspräsidenten Abdelaziz Bouteflika ausgesprochen. Jens Borchers.
Der Vorschlag kommt von einem der ganz Mächtigen in Algerien. Armeechef Ahmed Gaid Salah will den 82-jährigen schwerkranken Präsidenten Bouteflika für amtsunfähig erklären lassen. Salah verwies auf Artikel 102 der Verfassung Algeriens. Demnach kann ein amtierender Staatschef bei schwerer Krankheit seines Amtes enthoben werden. Der Vorstoß des Armeechefs kommt nach wochenlangen Massenprotesten gegen die Machthaber im Land. Millionen Menschen hatten immer wieder dagegen protestiert, die ursprünglich für Mitte April angesetzten Präsidentschaftswahlen zu verschieben. Im Namen des Präsidenten Bouteflika war verbreitet worden, bis ein neuer Wahltermin feststehe, bleibe er auf unbestimmte Zeit im Amt. Bouteflika ist nach mehreren Schlaganfällen auf einen Rollstuhl angewiesen. Außerdem ist er offenbar nicht mehr in der Lage, öffentlich zu sprechen. In den zurückliegenden Jahren hatten bereits Vertreter der Opposition und der Zivilgesellschaft mehrfach gefordert, den kranken Präsidenten für amtsunfähig zu erklären. Jetzt kommt dieser Vorschlag vom Armeechef.
Weiter keine Ruhe im Palästina-Konflikt. Die israelische Luftwaffe hat nach eigenen Angaben einen Stützpunkt der Hamas und eine Waffenfabrik im südlichen Gazastreifen angegriffen. Benjamin Hammer.
Man reagiere damit auf den Abschuss einer Rakete vom Gazastreifen in Richtung Israel. In der israelischen Grenzregion zum Gazastreifen ertönten Alarmsirenen. Mehrere Stunden lang hatte sich die Lage zuvor beruhigt. Laut der Hamas, die den Gazastreifen kontrolliert, war die Rakete am Abend weder von der Hamas noch vom islamischen Dschihad abgefeuert worden. Die Menschen im Gazastreifen spekulieren, dass eine kleinere extremistische Gruppe dahinter stecken könnte. Israel macht jedoch die Hamas für alle Gewalt verantwortlich, die von Gaza ausgeht. Israelische Medien berichten, dass israelische Offizielle bestreiten, dass es eine Waffenruhe mit der Hamas gebe. Israels Premierminister Netanyahu sagte, man sei vorbereitet, noch viel mehr zu tun und werde alles unternehmen, um sich zu verteidigen. In 2 Wochen wird in Israel gewählt. Viele von Netanyahus Konkurrenten werfen ihm vor, nicht hart genug gegen die Hamas vorzugehen.
Der US-Autobauer Ford ist auf Sanierungskurs und hat massive Stellenstreichungen angekündigt. Bei der Betriebsversammlung in der Europazentrale in Köln hat das Unternehmen den besorgten Mitarbeitern nun seine Pläne erläutert. Jochen Hilgers.
Die Mitarbeiter haben bei den heutigen Betriebsversammlungen nicht die erhoffte Klarheit erhalten. Die Unternehmensleitung sprach lediglich von einer Verschlankung des Betriebes. Und das nicht nur in der Fertigung, sondern auch im Management. Anders sei es nicht möglich, langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben. Auch wenn konkrete Zahlen nicht genannt wurden, so zeichnet sich ab, dass mehr als 3.400 Jobs in Köln wegfallen könnten. Denn bundesweit werden es 5.000 Stellen sein, die abgebaut werden. Und in Saarlouis, so viel ist bekannt, stehen 1.600 Arbeitsplätze zur Disposition. Entsprechende Abfindungsangebote hat Ford seinen Mitarbeitern längst gemacht. Die Reaktionen auf die Betriebsversammlungen fielen sehr unterschiedlich aus. Viele kritisierten, dass Ford die Krise offenbar vorwiegend durch Personalkürzungen meistern will. Andere zeigten Verständnis, dass das Unternehmen verschlankt werden müsse.
Aber nicht nur Old Economy ist unter Veränderungsdruck, auch der Star der New Economy, Apple. Die Verkaufsschlager iPhone und iPad ziehen nicht mehr so richtig. Der Konzern will sein Geschäftsmodell umstellen. Das große Thema heute an der Börse mit Jan Platte.
Der amerikanische Elektronikkonzern Apple muss sich verändern. Neue Handys verkaufen sich schleppender, alte Handys werden länger genutzt. Deswegen will Apple in Zukunft mehr mit Dienstleistungen verdienen. Und so wird nun das Angebot an Spielen, Filmen, Nachrichten und Zeitschriften ausgebaut. Daraufhin haben allerdings Aktien von RTL, Axel Springer oder Pro7Sat1 heute durchschnittlich 1% verloren. Hingegen ging es für Papiere des europäischen Flugzeugbaus Airbus um fast 2% nach oben. Airbus hat einen Großauftrag aus China eingeheimst. Es geht um 300 Flugzeuge. Noch deutlicher haben im Leitindex DAX-Anteilsscheine des Münchner Zahlungsdienstleisters Wirecard zugelegt. Zuletzt hatte die Financial Times immer wieder von einem möglichen System von Scheingeschäften und Dokumentenfälschung in Asien geschrieben. Wirecard-Aktien waren daraufhin in den vergangenen Wochen massiv eingebrochen. Nun muss Wirecard zwar wegen Unregelmäßigkeiten in Singapur kleinere Posten in der Bilanz für 2017 korrigieren. Für eine strafrechtliche Verantwortung in der deutschen Konzernzentrale gebe es aber keine Hinweise. Das hat Anleger erleichtert. Aktien von Wirecard haben 26% höher geschlossen. Die Kursgewinne bei Wirecard haben dem deutschen Aktienindex DAX geholfen. Der DAX hat gut 0,5% zugelegt auf 11.419 Punkte.
Hier ist der Deutschlandfunk mit Das war der Tag. 23.35 Uhr ist es. Deutschland muss mehr tun, um seine Klimaschutzziele zu erfüllen, insbesondere im Bereich Verkehr. Doch gerade dort tut sich wenig. Eine Arbeitsgruppe des Verkehrsministeriums hat nun Vorschläge für mehr Klimaschutz geliefert. Doch nach Ansicht von Experten werden die kaum ausreichen. Aus dem Hauptstadtstudio Nadine Lindner.
Es ist nur ein Minimalkonsens, auf den sich die Arbeitsgruppe 1 für mehr Klimaschutz im Verkehr am Ende einigen konnte. So soll es mehr Elektroautos geben, bis zu 10 Millionen Stück, mehr Investitionen in Eisenbahn und Nahverkehr, umweltfreundlichere Lkw mit Oberleitungen und digitale Lösungen für weniger Parkplatzsuche. Das reicht aber nicht aus, um das Klimaschutzziel für das Jahr 2030 zu erreichen. Das sagt 40% weniger CO2 aus dem Verkehrssektor. Der Minimalkonsens ist eine Enttäuschung für die Umweltverbände. Ernst-Christoph Stolper vom BUND gab auch Verkehrsminister Andreas Scheuer, CSU, eine Mitschuld am dürren Ergebnis.
Wir haben uns vor allen Dingen deshalb nicht einigen können, weil es von Seiten des Verbands der deutschen Automobilindustrie massiven Widerstand gab gegen alle Maßnahmen, die in irgendeiner Weise das Auto belasten würden. Aus unserer Sicht auch inspiriert durch die Handlungen und die Aussagen des Bundesverkehrsministers Scheuer.
Eine gute Nachricht gab es aber jedoch für die Umweltverbände. Die Arbeitsgruppe empfahl der Bundesregierung, CO2-Emissionen einen Preis zu geben. Und nicht nur, aber auch auf Benzin und Diesel. Dieses Vorhaben wird auch von Industrie- und Autoverbänden begrüßt. Aus dem Verkehrsministerium heißt es am Nachmittag dazu, dass die Ergebnisse der AG1 lediglich ein Zwischenstand seien, die Arbeit gehe weiter. In der von der Regierung eingesetzten Arbeitsgruppe sitzen Vertreter von Industrie- und Umweltverbänden, von der IG Metall, dem ADAC und vom Städtebund. Sie tagen seit September 2018. Den meisten Streit gab es bei der Frage, welche Rolle synthetische Kraftstoffe und Biokraftstoffe neben der Elektromobilität in Zukunft spielen sollen. Ein Konflikt, der auch in der Automobilindustrie zwischen Volkswagen und BMW ausgetragen wurde. Die Reaktionen auf den Minimalkonsens fallen erwartungsgemäß unterschiedlich aus. Die Grünen werfen dem Verkehrsminister vor, den Klimaschutz auszubremsen. Die Konflikte, die es in der Arbeitsgruppe zwischen den Verbänden gäbe, müssten jetzt endlich politisch gelöst werden. Die Linken nannten das Dürrepapier eine Hiobsbotschaft. Von den Abgeordneten der Großen Koalition kamen moderatere Töne. Der Verkehrspolitiker Arno Klare von der SPD sitzt in dem Beratergremium, das die Verkehrskommission und den Bundestag verbinden soll.
Also ich habe von dieser AG keine Wunder erwartet. Die waren auch nicht zu erwarten, weil dort gab es eine Zusammensetzung, die natürlich die Kontroverse, wenn man die Personen und die Organisation sich anschaut, die sozusagen ja mitgegeben war von Anfang an.
Felix Schreiner, Christdemokrat, ist ebenfalls in dem Beraterkreis. Er hofft auf eine spätere Kompromissfindung und appelliert an die Umweltverbände.
Vor allem wünsche ich mir, dass auch jene dabei bleiben, die heute dann natürlich auch den Zwischenbericht als nicht positiv bewertet haben. Am Ende geht es ja darum, auch einen breiten gesellschaftlichen Konsens hinzubekommen.
Felix Schreiner, CDU und Arno Klare, SPD gegenüber dem Deutschlandradio Hauptstadtstudio. Der Bundesverband der deutschen Industrie, auch Mitglied in der Arbeitsgruppe, nannte den Zwischenstand einen wichtigen Schritt nach vorn. Der Verband der deutschen Automobilindustrie, VDA, versprach, jetzt zügig Produkte für den Ausbau der Elektromobilität liefern zu wollen.
Aus Berlin, Nadine Lindner. Ausspähen von Messenger-Diensten und Überwachung auch von radikalisierten Kindern unter 14 Jahren. Das Bundesinnenministerium hat eine neue Wunschliste für den Verfassungsschutz vorgelegt. Die Behörde soll nach den Vorstellungen von Horst Seehofer mehr Kompetenzen bekommen. Doch Kritik kommt von vielen Seiten, nicht nur von der Opposition. Gudula Gotter.
Die Abstimmung in der Bundesregierung über mehr Kompetenzen für den Verfassungsschutz hat gerade erst begonnen. Aber schon ist klar, so wie Bundesinnenminister Horst Seehofer es sich wünscht, werden sie wohl nicht Wirklichkeit. Während die SPD heute Widerstand anmeldet, legt das Ministerium nach. Sein Entwurf sieht einen ganzen Katalog von zusätzlichen Eingriffsbefugnissen für den Inlandsgeheimdienst vor, darunter auch den heimlichen Zugriff auf Computer. Mit der Online-Durchsuchung, dem Blick auf die Festplatte also, wie sie seit wenigen Jahren das Bundeskriminalamt durchführen darf, und mit der sogenannten Quellen-TKÜ, dabei wird nur auf Kommunikation zugegriffen, zum Beispiel auf Chats über verschlüsselte Messenger-Dienste wie WhatsApp oder Telegram. Technisch ist dafür aber der Zugriff auf den Computer nötig. Gleichwohl sagt Innenstaatssekretär Hans-Georg Engelke, man wolle nicht mehr, als man zu Zeiten der klassischen Telefonüberwachung auch durfte.
Wir wollen nicht in Neuland vorstoßen, wir wollen nur technisch da sein, wo wir schon waren.
Nicht nur die Grünen sehen das anders. Ihr Fraktionsvize Konstantin von Notz beklagt in der ARD den Preis für diese technischen Fähigkeiten.
Das heißt, der Staat muss Sicherheitslücken auf dem Schwarzmarkt ankaufen und hält sie dann offen, schließt sie nicht, obwohl er weiß, dass diese Sicherheitslücken eben auch für 80 Millionen Bundesbürgerinnen und Bundesbürger bestehen.
André Hahn von der Partei Die Linke spricht gar von einem Horrorkatalog aus der Praxis eines Überwachungsstaates. Er kritisiert auch, dass der Verfassungsschutz und mit demselben Gesetzentwurf auch der Bundesnachrichtendienst Zugriff auf Videoüberwachung des öffentlichen Raums bekommen soll, etwa in Fußballstadien. Die Befugnisse der Nachrichtendienste, so moniert er, würden immer weiter in den polizeilichen Bereich verschoben. Umstritten ist auch eine weitere Forderung. Schon lange fordern Verfassungsschützer, auch die Daten von Kindern speichern zu dürfen. Die Altersgrenze, die zuletzt von 16 auf 14 Jahre gesenkt worden war, soll nach dem Entwurf ganz fallen. Staatssekretär Engelke nennt etwa Kinder, die in Deutschland in einem islamistischen Umfeld aufwachsen, oder Kinder von Syrien-Kämpfern, die nun zurückkommen könnten.
Wir glauben, dass wir, wenn wir Informationen über diese Kinder haben und sie nicht beispielsweise an Jugendämter weitergeben dürfen, dann auch deren Interessen gefährden. Wir wollen einfach nur, dass wir die Möglichkeit haben, wenn wir Hinweise auf Gefährdungen haben, dass wir dann im Rahmen unserer Befugnisse die verarbeiten dürfen.
Und zwar auch dann, wenn von den Kindern selbst keine Gefahr ausgeht. Auch hier gibt es Widerspruch von der FDP etwa. Konstantin Kuhle.
Hier kann die objektive Gefährlichkeit auch von der Polizei festgestellt werden. Es darf bezweifelt werden, ob unter 14-Jährige wirklich ein Fall für den Inlandsnachrichtendienst sind.
Zur Umsetzung bräuchte der Entwurf aber vor allem die Unterstützung der SPD. Der Koalitionsvertrag sieht wörtlich maßvolle und sachgerechte Kompetenzerweiterungen vor und, so betont Fraktionsvize Burkhard Lischka gegenüber der Taz, die Kontrolle des Dienstes sollte gestärkt werden, was der Entwurf nicht anspricht. Mit uns ist das nicht zu machen, sagt der SPD-Politiker.
Das Bundesinnenministerium möchte mehr Kompetenzen für den Verfassungsschutz, Gudula Geuter berichtete. Wer blickt da eigentlich noch durch bei Großbritanniens Versuchen, geordnet die EU zu verlassen, nachdem das Parlament gestern Premierministerin Theresa May das Heft des Handelns aus der Hand genommen hat? Alle Optionen liegen auf dem Tisch und im Unterhaus werden wieder die Planspiele für die nächsten Tage durchgegangen. Friedbert Meurer aus London.
Ein denkwürdiger Debattentag steht im Unterhaus morgen bevor. Zahllose Anträge werden gestellt, um endlich einen Weg aus der Sackgasse zu finden. Und morgen wird auch fast nebenbei darüber abgestimmt, ein zentrales Gesetz zu ändern. Das, wonach jetzt am Freitag, 29. März, das Vereinigte Königreich die EU verlassen sollte. Andrea Letzem, die Ministerin für das Unterhaus.
Exit day would be the 22nd of May if the withdrawal agreement is approved.
Wir verlassen die EU am 22. Mai, wenn der EU-Brexit-Vertrag diese Woche eine Mehrheit findet. Ansonsten ist Brexit-Tag am 12. April um 23 Uhr.
Otherwise it would be 11 p.m. on the 29th on the 12th of April.
Da verlor die Ministerin selbst kurz den Überblick. Ihn morgen zu behalten, wird entscheidend sein, denn die Abgeordneten wollen über so ziemlich alle Varianten abstimmen, die es gibt. Soft Brexit à la Norwegen, gar kein Brexit, zweites Referendum, No Deal, Freihandelsvertrag mit der EU. Für was kann es eine Mehrheit geben? Das Verfahren kann entscheiden, meint Anna White vom Institute for Government. Diese Testabstimmungen sind sehr knifflig. Sie können zu keiner klaren Antwort führen. Es kommt auf die Methode an. Das ist einfach nicht das normale Verfahren im Unterhaus. Zwei Beispiele. Die Befürworter eines zweiten Referendums könnten gegen einen weichen Brexit stimmen. Wüssten sie aber, dass ein zweites Referendum später abgelehnt wird, würden sie das bereuen. Überhaupt soll der Antrag auf ein zweites Referendum anders behandelt werden. Erst wird ein Weg gefunden, dann soll das Volk entscheiden. Nächstes Problem. Premierministerin Theresa May hat erklärt, nicht blind umsetzen zu wollen, was das Parlament beschließen wird. Ben Bradshaw von Labour ist empört.
Mrs. May is not an elected dictator.
Mrs. May ist keine gewählte Diktatorin. Sie hat ja noch nicht einmal eine eigene Mehrheit. Wir leben in einer parlamentarischen Demokratie. Jeder Premierminister, der den Willen des Parlaments ignoriert, ist am Ende.
And any prime minister who tries to withstand or ignore the will of parliament would be finished.
Verfassungsexperten geben Bradshaw recht, aber die Regierung könnte Neuwahlen ausrufen, um nicht etwas umsetzen zu müssen, zum Beispiel Großbritannien bleibt in der Zollunion, was man nicht will. Vermutlich wird das Verfahren kommenden Montag fortgesetzt, um endlich einen Königsweg beim Brexit zu finden. Es ist dabei nicht ausgeschlossen, dass die Wahl am Ende sogar noch auf Theresa Mays Vertrag fallen könnte. Die Brexiteers scheinen weiche Knie zu bekommen. Ihr Wortführer Jacob Rees-Mogg:
No deal is better than Mrs. May's deal, but Mrs. May's deal is better than not leaving at all.
Besser als Theresa Mays Vertrag wäre es, ohne Vertrag die EU zu verlassen. Aber Mrs. Mays Deal ist immer noch besser, als die EU gar nicht zu verlassen. Also, selbst auf unangemessene Weise aus der EU auszutreten, ist immer noch besser, als es gar nicht zu tun.
Inevitably, leaving the European Union, even leaving it inadequately and having work to do afterwards, is better than not leaving at all.
Brexit-Planspiele in London, Friedbert Meurer berichtete. Kann man Teilnehmer eines illegalen Autorenns wegen Mord verurteilen, wenn dabei ein Unbeteiligter zu Tode kommt? Man kann, urteilte heute das Berliner Landgericht, lebenslang für zwei Raser, auch im zweiten Anlauf. Ein erstes Urteil war vor gut einem Jahr vom Bundesgerichtshof kassiert worden. Anja Nehls berichtet.
Mit Fahrlässigkeit habe das Ganze nicht mehr das Geringste zu tun gehabt, so der Richter heute am Berliner Landgericht. Mord und lebenslange Freiheitsstrafe lautete also das Urteil für die beiden jungen Männer, die in der Nacht zum 1. Februar 2016 einen 69-jährigen Rentner totgefahren hatten. Mit bis zu 170 Kilometern pro Stunde waren die damals 24 und 26 Jahre alten Männer bei einem illegalen Autorennen auf dem Kurfürstendamm über 11 Kreuzungen mit mehreren roten Ampeln gerast. Kurz hinter der Gedächtniskirche war Schluss. Ein Jeep hatte grün, fuhr auf die Kreuzung und der Fahrer starb beim Crash noch an der Unfallstelle. Staatsanwalt Christian Fröhlich ist mit dem heutigen Urteil zufrieden.
Letztlich folgt die Kammer mit diesem Urteil unserer Rechtsauffassung, unserer rechtlichen Wertung. Ein mit Sicherheit hartes Urteil, aber aus meiner Sicht gerechtes Urteil, weil die rechtlichen Voraussetzungen dafür auch vorlagen und erfüllt sind.
Mord oder fahrlässige Tötung, bedingter Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit, das war die Kernfrage. Bereits 2017 wurden die beiden Männer vom Berliner Landgericht wegen Mordes verurteilt. Der Bundesgerichtshof kassierte das Urteil, weil er den bedingten Tötungsvorsatz als nicht ausreichend begründet ansah und überwies den Fall an das Gericht zurück. Für diese neue Kammer seien nun drei Mordmerkmale bei der Tat erfüllt gewesen, sagt Justizsprecherin Lisa Jani. Das der niederen Beweggründe, weil es den beiden nur um ihre eigenen Bedürfnisse gegangen sei, nämlich das Rennen zu gewinnen. Das Mordmerkmal der Heimtücke, weil der zu Tode gekommene Rentner arg und wehrlos gewesen war. Und das Mordmerkmal der gemeingefährlichen Begehungsweise.
Gemeingefährlich deshalb, weil die Angeklagten ihre Fahrzeuge überhaupt nicht mehr unter Kontrolle gehabt hätten. Sie hätten in Kauf genommen, dass alle möglichen Personen zu Schaden kommen, nur um dieses Autorennen zu gewinnen. Der Vorsitzende hat in der Urteilsbegründung gesagt, es habe ausgesehen wie nach einem Terroranschlag. Und genau da ist auch die Parallele eben zu zum Beispiel Bombenanschlägen, die klassischerweise als gemeingefährliche Begehungsweise dienen.
Die Angeklagten hätten sich nicht die Bohne für Verkehrsvorschriften interessiert, so der Richter. Der eine habe sogar wörtlich gesagt, wir ficken die Straße. Sie seien selbstverliebt und rücksichtslos gewesen. Im Gegensatz zu dem vom BGH kassierten Mordurteil von 2017 sagt diese Kammer, dass der Zeitpunkt, ab dem man den Angeklagten eine bedingte Tötungsabsicht unterstellen kann, schon viel früher war, nämlich bereits 90 Meter vor der Kreuzung mit der roten Ampel, an dem der Unfall passierte. Und an dieser Stelle hätten sie auch noch bremsen können, haben sich aber entschieden, Gas zu geben. Also bedingte Tötungsabsicht. Maximilian Waschitzki, der Sohn des Opfers, begrüßt das neuerliche Mordurteil.
Ich finde, es ist halt nur kleine Genugtuung. Es ist eine harte Strafe. Gebe ich zu, 15 Jahre lebenslänglich ist sehr hart. Aber infolge des Geschehens, infolge der Gleichgültigkeit, Infolge der Ignoranz ist es halt mehr als gerechtfertigt. Und das Geschehene kann leider nicht mehr rückgängig gemacht werden.
Die Angeklagten haben das Urteil unterschiedlich aufgenommen. Einer der beiden hat gegrinst, gelacht, sogar kurz geklatscht, das Daumen-Hoch-Zeichen gemacht, solange bis ihn sein Anwalt unauffällig zurechtgewiesen hat. Der andere blieb eher unbewegt und war vielleicht doch etwas geschockt. Lebenslänglich lautet das Urteil also vorerst. Denn die Verteidiger werden wohl in Revision gehen. Den Gang nach Karlsruhe haben sie im Falle eines Urteils, wie es heute gesprochen wurde, bereits vorher angekündigt.
Lebenslang wegen Mordes für zwei Raser aus Berlin, der Bericht von Anja Nils. Der erste Beitrag dieser Sendung kam aus Straßburg und der letzte auch. Das EU-Parlament hat sich heute nämlich nicht nur für die EU-Urheberrechtsreform ausgesprochen, sondern auch für die Abschaffung der Zeitumstellung. Was das konkret heißt, sagt Ihnen jetzt Stefan Überbach.
Jetzt also auch das Europaparlament und das mit einer deutlichen Mehrheit. Schluss mit der Zeitumstellung zweimal im Jahr, das ist die Botschaft aus Straßburg. Eine klare und starke Botschaft, wie die zuständige EU-Kommissarin Violetta Bulc findet. Available evidence suggested that the justification. Alles, was wir an Beweisen haben, zeigt doch, dass die Gründe für die aktuelle Regelung nicht mehr gerechtfertigt sind. Wir würden mit dem Ende der Zeitumstellung das Leben der Menschen einfacher machen und wir würden uns damit auch um gesundheitliche Probleme kümmern. Von denen gibt es nämlich ganz offensichtlich einige. Laut aktuellen Umfragen beklagt sich zum Beispiel in Deutschland jeder Dritte darüber, dass er in den Tagen nach der Zeitumstellung Schwierigkeiten mit dem Aufstehen hat. Und insgesamt sagen inzwischen knapp 80% der Deutschen, danke, es reicht, wir wollen einfach nicht mehr zweimal im Jahr an der Uhr drehen müssen. 2021 soll damit jetzt Schluss sein, jedenfalls dann, wenn es nach dem Willen des Europaparlaments geht. Bis April des nächsten Jahres sollen die Mitgliedstaaten entscheiden, ob sie die ewige Sommerzeit oder die ewige Normalzeit wollen und sich dann mit ihren Nachbarn absprechen. Denn einen Flickenteppich unterschiedlicher Zeitzonen soll es in der Europäischen Union nach Möglichkeit nicht geben, der CDU-Europapolitiker Peter Liese.
Man muss sich nur ein bisschen koordinieren und man muss sich ein bisschen anstrengen. Dann findet man eine Lösung, dass wir in Europa nach wie vor drei Zeitzonen haben und nicht sieben. Und dass man, wenn man sich von Ost nach West bewegt, von Portugal nach Griechenland, dass man dann zweimal die Uhr umstellen muss und nicht siebenmal. Da bin ich ziemlich sicher, dass das machbar ist. Nur muss man sich ein bisschen für anstrengen.
Dabei helfen soll ein Koordinierungsgremium aus Vertretern der Mitgliedstaaten und der EU-Kommission, um zu verhindern, dass Deutschland zum Beispiel in einer anderen Zeitzone lebt als die Benelux-Staaten, Polen oder Österreich, auch im Interesse der vielen Berufspendler, die täglich über die Grenzen hinweg unterwegs sind. Ismail Ertug, Verkehrsexperte der Europa-SPD.
Wir geben den Mitgliedstaaten ausreichend Zeit, um sich intern eben zu finden. Außerdem geben wir der Europäischen Kommission die Möglichkeit für den Fall, dass sie den Eindruck hat, dass die Mitgliedstaaten eben sich zu sehr auseinanderdividieren, dass sie die Einführung um 12 Monate verschieben kann und das Ganze unterbrechen kann. Das sind so zwei Schutzmechanismen, die wir mit eingebaut haben.
Das Europaparlament sieht sich auch in dieser Frage als Anwalt der Bürger. Schließlich hatten bei einer Online-Umfrage der EU-Kommission im vergangenen Jahr 84% ein Ende der Zeitumstellung verlangt. Die mit deutlichem Abstand meisten Stimmen kamen damals aus Deutschland. Jetzt sind die Mitgliedstaaten der Europäischen Union am Zug, denn die Verhandlungen mit dem Europaparlament können erst dann beginnen, wenn sich die nationalen Regierungen auf eine gemeinsame Haltung verständigt haben. Allerdings gehen die Meinungen bisher noch weit auseinander. Manche Länder wie Griechenland oder Portugal würden am liebsten gar nichts ändern. Andere haben sich noch nicht darauf festgelegt, ob sie die ewige Sommerzeit einführen wollen oder ob ganzjährig die sogenannte Winterzeit gelten soll, also die Normalzeit. Auch in Deutschland gibt es dazu bisher noch keine Entscheidung. So schnell also wird sich an der Zeitumstellung erstmal wohl nichts ändern.
Aus Straßburg berichtete Stefan Überbach. Und jetzt bei mir im Studio ist Tobias Jobke mit der Presseschau. Und ich nehme an, die Zeitungen arbeiten sich auch nochmal an der EU-Urheberrechtsreform ab.
Das ist richtig. Das dominierende Thema ist tatsächlich die Zustimmung des Europäischen Parlaments zur Urheberrechtsreform. Die Süddeutsche Zeitung spricht von einem wichtigen Stück europäischer Emanzipation. Europa hält dem Anything-Goes-Denken der Silicon Valley-Konzerne damit ein Stoppschild entgegen. Seine Idee eines fairen Netzes, in dem monopolistische Plattformen Urheber angemessen an Gewinnen beteiligen müssen. Auch die Südwestpresse sieht Urheber gestärkt. Unabhängigkeit im Netz entsteht erst, wenn kreative Köpfe für ihre Leistung bezahlt werden. Die Chance darauf ist etwas größer geworden. Der neue Tag blickt nach vorn. Die Urheberrechtsreform ist nicht der Untergang des freien Internets. Nationale Parlamente müssen das Gesetz jetzt so umsetzen, dass nicht Kreativität, sondern der Diebstahl geistigen Eigentums bestraft wird. Die badischen neuesten Nachrichten vertrauen auf die Internetgemeinde. Es ist zu erwarten, dass dieses mächtige Netzwerk die schlauen Köpfe auf dem ganzen Globus zu neuen flexiblen Lösungen drängt, wie Kunst, Information und Unterhaltung ineinander fließen können. Die Rheinpfalz widmet sich nochmal den Gegnern der Reform. Der Protest wurde zu leichtfertig abgetan von Politikern, die nicht immer mit Sachverstand glänzten. Hier wurden junge Leute nachhaltig verprellt. Und die Taz hält die Urheberrechtsreform für das falsche Mittel. Wer die Macht von Google und Co. begrenzen will, der muss sie da treffen, wo sie am empfindlichsten sind. Er muss dafür sorgen, dass sie ordentlich besteuert werden. Mit diesen Steuergeldern ließen sich dann ja auch die Kreativen unterstützen, zum Beispiel mit Stipendien und Förderprogrammen, von denen es noch viel zu wenige gibt. Ein anderes Thema in den Kommentaren ist das Urteil gegen zwei Raser wegen Mordes, das das Berliner Landgericht bestätigt hat. Die Passauer Neue Presse sieht darin einen flammenden Appell, die Verantwortung für Mitmenschen wieder ernst zu nehmen. Die Besonnenheit der Justiz ist das Gegenteil vom tödlichen Protzgehabe zweier besonders abschreckender Vertreter der Spaßgesellschaft. Wem alles egal ist, außer der Kick des eigenen Vergnügens, der muss zur Rechenschaft gezogen werden, wenn er mit seiner Ich-Sucht den Tod anderer in Kauf nimmt. Der Tagesspiegel wirft die Frage nach dem Motiv auf. Es handelt sich bei vielen der Raser um junge Männer aus jenen Migrationsmilieus, die eine auffällige Distanz zur Mehrheitsgesellschaft kennzeichnet. Ihr ganzes Gebaren im Straßenverkehr zeugt von der Verachtung für die geltenden Regeln. Es sieht viel eher aus, als sei es das erklärte Ziel, diese zu ignorieren, zu übertreten. Und die Berliner Morgenpost bemerkt abschließend, jahrzehntelang galt Rasen als Kavaliersdelikt, Unfälle ereigneten sich halt hin und wieder, fast mit einem Achselzucken wurde das hingenommen. Nun ändert sich die Rechtsprechung, dank einer mutigen Justiz.
Vielen Dank, Tobias Jopke aus der Deutschlandfunk-Nachrichtenredaktion für die Presseschau. Und damit machen wir wie immer Schluss für heute. Das war der Tag im Deutschlandfunk. Hier gibt's jetzt noch die Hymnen, dann die Nachrichten und dann geht's weiter mit dem Kulturmagazin Fazit. Ich bin Philipp May. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihnen eine gute Nacht und bis bald. Tschüss.